Ja, Gottes Wort ist hier auf dem Thron, wie auch überall. Aber wir wollen das sichtbar ausdrücken, indem wir Gottes Wort hören und uns damit wirklich intensiv befassen. Aber alles nützt nichts ohne Gottes Geist, ohne Gottes Wirken in unserem Herzen. So lasst uns vor dem Herrn beugen und ihn um Hilfe bitten. Vater im Himmel, wir sind vor dir, sitzen und stehen und haben nichts zu bringen. Danken dir, dass du der wahre Gott bist und dass du dich geoffenbart hast in der Geschichte. Und so bitte, hilf uns bei diesem Blick in die Geschichte, dass wir dein Wort richtig verstehen und dass wir dich sehen. Das kannst nur du tun. Bitte öffne uns das Herz, öffne die Augen und bring du zurück, was verloren ist und erbaue du, was geschwächt ist. Und lass du uns einfach herrliche Freude haben, wenn wir das Buch Ruth im Ganzen verstehen. Amen. Ja, warum das Buch Ruth? Ich möchte euch jetzt zuerst einmal 5 Gründe geben, warum wir uns mit dem Buch Ruth beschäftigen sollten. Warum Ruth? Der erste Grund: Ruth ist eine Liebesgeschichte. Menschen lieben Liebe. Aber das Traurige ist, in unserer Welt ist Liebe oft eine Fälschung. Liebe ist eigentlich häufig Fake-Liebe. Ihr wisst alle, was Fälschung ist, was Fake ist. Und so wird vieles Liebe genannt, ist aber gar keine Liebe. Vieles geht nach dem Motto, ich liebe mich und ich brauche dazu dich. Nun, ist das bei Ruth nicht genauso? Nein, bei Ruth, bei diesem Buch, wo es eine Liebesgeschichte gibt, da ist es ganz anders. Und darum zeigt uns dieses Buch wahre Liebe und stellt dir die Frage, kennst du eigentlich wahre Liebe? Weißt du, was echte Liebe ist? Echte Liebe ahmt nämlich Gottes Liebe nach. Und genau das sehen wir in diesem Buch. Plastisch vor Augen, ausgelebt. Ganz eindeutig. Gottes Liebe, die er hat zu seinem Volk. Und das wird uns lieben lernen. Und das hat ganz verschiedene Anwendungen. Viele von euch sind in der Ehebeziehung. Und haben einfach praktisch täglich dieses Privileg und diese Aufgabe zu lieben. Wir haben Kinder, die wir lieben dürfen. Aber andere von euch sind vielleicht auf der Suche nach einem Ehepartner. Andere von euch sind noch jung, junge Leute unter euch. Ich spreche auch euch an. Wisst ihr als junger Mann, wer ihr sein sollt, um in die Ehe gehen zu können? Junge Frauen, wisst ihr, was eine Frau ausmacht, die für die Ehe von Gott gedacht ist? Und so können wir so viel lernen, aber vor allem können wir über Gottes Liebe lernen und ihn mehr lieben, wenn wir seine Liebe verstehen. Zweiter Grund, Ruth ist Unterhaltung. Ja, Menschen hören gerne Unterhaltung. Ich meine im Sinne von, wenn sich Menschen unterhalten. Denkt mal dran, ihr Kinder, ihr hört gerne Hörspiele. Und Hörspiele leben davon, dass sich Leute unterhalten, man sieht ja nichts und man muss der Unterhaltung folgen, um die Geschichte zu verstehen. Oder Menschen hören auch gerne Interviews, Talkshows, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Unterhaltung, Podcasts, Leute unterhalten sich und wir hören uns das gerne an. Und so ist es auch im Buch Ruth, weil mehr als die Hälfte in Ruth ist Unterhaltung. Da unterhalten sich Leute. Da wird nicht nur beschrieben, das passiert, sondern die Leute, die Hauptpersonen unterhalten sich. Und ihr wisst ja, in dieser Welt gibt es so viel Belangloses, wird so viel Sinnloses dahergeredet. Und hier in Ruth, im Buch Ruth, da hören wir endlich mal auf würdevolle, aufrichtige und tiefgehende Unterhaltung. Davon können wir lernen, wie wir richtig denken und dann auch uns gehaltvoll unterhalten. Drittens, Ruth ist ein Puzzleteil. Und auch das kennt ihr, ich weiß nicht, wie gern ihr puzzelt. Vielleicht Kinder kennen das oder so ein klassisches Puzzle mit 50 Teilen, 100 Teilen oder vielleicht habt ihr sogar schon mal 1000 Teile zusammen gepuzzelt. Und wie unbefriedigend ist es, wenn da ein Teil fehlt, eine Lücke bleibt. Und genauso ist es auch mit Gottes großer Geschichte. In Gottes großer Geschichte gibt es einen Mann, der heißt Jakob. Und er wird umgenannt in Israel. Und dieser Israel hat 12 Söhne, daraus kommen die 12 Stämme Israels. Und einer, der vierte Sohn, der heißt Juda. Und dem wird versprochen, dass aus ihm Könige kommen in Israel. Und dann springen wir später ins Buch Samuel und dann sehen wir, wie Gott aus der Familie von Isai den König David schenkt. Und dieser David ist Gottes erwählter König, aber trotzdem bleibt da eine Lücke. Wie kommen wir denn von Juda, diesem Sohn Israels, über Peretz zu Isai und seinem Sohn David? Nun, da ist diese Lücke und Ruth ist das fehlende Puzzleteil, das uns diese Lücke schließt. Ein vierter Grund, warum Ruth? Nun, Ruth gibt uns Hintergründe. Und Menschen mögen und interessieren sich für Hintergründe. Ihr wollt informiert sein. Ihr wollt nicht nur das Oberflächliche sehen, ihr wollt wissen, was steckt dahinter. Ihr wollt die Hintergründe verstehen. Und jetzt denkt mal an die wichtigsten Hintergründe überhaupt. Die Hintergründe der Rettung dieser Welt, der Rettung der Menschheit. Und da haben wir Gottes Verheißung. Gott verspricht den Retter aus der Familie von David. Warum David? Nun, wir sehen, David ist ein Mann, so wie Gott ihn sich vorstellt. Ein König nach seinem Herzen. Wir sehen David, wie er schon als junger Mann, ja, wie er als junger Mann, noch Teenager wahrscheinlich, Gott so sehr glaubt, auf Gott vertraut und Goliath besiegt, wie er schon als junger Mann Gott geglaubt hat. Aber Davids Familie, die kam aus der Zeit der Richter, die kam aus der Zeit, wo die Leute nicht Gott geglaubt haben. Und so fragen wir uns, stellen wir Fragen über die Hintergründe und fragen uns, wie kann das sein? Wo kommt auf einmal dieser gläubige junge Mann her? Und Ruth gibt uns die Hintergründe. Das Buch Ruth zeigt uns, wie kommt es, dass ausgerechnet David diesen festen Glauben hat? Und schließlich noch ein fünfter Grund, warum das Buch Ruth. Ruth gibt uns Perspektive. Und Menschen wollen Perspektive. In dieser Welt suchen die Menschen Perspektive, um sich ein gutes Leben zu schaffen. Ich will eine Perspektive haben. Ich will wissen, wo finde ich einen guten Job? Oder vielleicht früher noch, was soll ich lernen? Welchen Beruf soll ich lernen? Wo habe ich Perspektive für die Zukunft? Was hat Zukunft? Nun, als Christen suchen wir Perspektive, was Gott schaffen kann. Weil wir wissen ja, wir sind so schwach und wir wollen Perspektive. Wie kann Gott denn Dinge verändern in dieser Welt? Und wir lesen in der Bibel von Wundern in der Vergangenheit, wie Gott Großes gewirkt hat, wie dort Menschen gerettet wurden oder wie Tote auferstanden sind, wie das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Und wir sehen das und wir wünschen uns, ach, wenn doch Gott heute auch so spektakulär handeln würde. Habt ihr euch das nicht auch mal gewünscht? Ich will das richtig so sehen, wie Gott handelt und wirkt. Warum nicht heute? Und schon fehlt uns die Perspektive. Wenn wir sagen, naja, In der Vergangenheit, da hat Gott gehandelt, aber heute, wo ist er? Ich sehe es nicht. Nun, Ruth zeigt uns, wie Gott handelt. In diesem Buch sehen wir, wie Gott handelt, nämlich im Verborgenen, nicht unbedingt im Spektakulären. Das Buch Ruth zeigt uns, Gott handelt da heute, wo einfache Menschen, so wie wir, Gott einfach gehorchen und vertrauen. Gott hört auf die Treuen und Gott belohnt solche, die ihm vertrauen. In einem Satz, Gott sorgt für die Treuen in untreuer Welt. Deshalb Ruth. Und so, lasst uns jetzt das Buch Ruth aufschlagen. Das 8. Buch der Bibel. Kleines Buch, 4 Kapitel. Und das ist unser Text für heute. Ich lese Ruth ab Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass Jahwe sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Jahwe erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Jahwe gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand Jahwes gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Jahwe, tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich Jahwe wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch Jahwe mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, Jahwe sei mit euch. Und sie antworteten, Jahwe, segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass niemand dich antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen, und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Jahwe vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von Jahwe, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach, mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenzeit sprach Boas zu ihr, komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von Jahwe, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sagte auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naemi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth: Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr: Alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Gabenhaufen. Und sie kam leise, hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach: Gesegnet seist du von Jahwe, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun ist es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht. Und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen. So wahr Jahwe lebt, bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte: Gib den Überwurf her, den du anhast, und teilte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, und die sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber. von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen: Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich. Und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Jahwe mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den die Tamar dem Juda gebar durch den Samen, den dir Jahwe von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Jahwe aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi: Gepriesen sei Jahwe, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peretz. Peretz zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Das ist die Geschichte von Ruth, die uns lehrt: Gott sorgt treu für die Treuen in untreuer Welt. Wir haben gesehen, warum wir dieses Buch brauchen. Wir haben das Buch gelesen Und jetzt wollen wir noch das Buch im Überblick verstehen. Ich freue mich darauf, wenn wir das Buch also im Detail durchgehen. Heute wollen wir wie so ein Hubschrauberflug über das Buch machen und sicherstellen, dass wir die Botschaft des Buches verstehen. Und die teilt sich in drei Teile. Und als erstes schauen wir uns die untreue Welt an. Ja, was das Licht so hell erscheinen lässt, ist die Finsternis drumherum. Und was die Liebe der treuen Menschen so wertvoll macht, ist die Untreue der Welt um sie herum. Und darum befassen wir uns auch zuerst mit den deprimierenden Umständen, in der das Buch spielt. Und da folgen wir einfach dem Autor, denn der schreibt doch im ersten Satz: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Wenn du die Bibel kennst und auch das Buch Richter und das Wort Richterzeit hörst, dann läuft es schon kalt den Rücken runter. Was fällt dir ein, wenn du das Buch Richter hörst? Vielleicht Götzendienst oder Zerfall oder Unterdrückung, Unmoral. Alles geht den Bach runter. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Und wenn ihr eine Seite zurückgeht in eurer Bibel, seht ihr den letzten Vers des Buches Richter. Vielleicht denkt ihr auch daran. Das ist das Motto dieser Zeit. Richter 21, Vers 25 sagt: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Jeder lebte so, wie er es für richtig hielt. Und das Ergebnis war Untreue. Und das Buch Richter endet mit zwei Horrorgeschichten aus dieser Richterzeit. Und die zeigen uns, wie die Menschen untreu waren. Zwei Beweise. Erstens, ein Levit aus Bethlehem wird untreu und läuft von seinem Dienstort weg. Und dann wird er auch noch zum Götzenpriester für einen ganzen Stamm, für den Stamm Dan. Und dieser Stamm Dan, der ist untreu, weil die laufen einfach von ihrem Erbteil weg, was Gott ihnen gegeben hat. Wir haben einen untreuen Priester, Levit, aus Bethlehem und einen ganzen Stamm, der untreu wegläuft und eine Stadt überfällt. Das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, eine Frau aus Bethlehem läuft ihrem Mann weg. Und der Mann ist Levit und läuft ihr hinterher. Und auf dem Heimweg wird er von Israeliten umzingelt und dann opfert er seine Nebenfrau diesem Mob. Und das Ganze eskaliert zum Bürgerkrieg zwischen Israels Stämmen. Das ist furchtbare Untreue. Und wir fragen uns, wie konnte das dazu kommen? Nun, die Antwort finden wir in Richter Kapitel 2. Schlagt mal Richter das zweite Kapitel auf. Richter 2, Vers 8. Da steht: Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwes, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn. Und mit Josua wurde eine ganze Ära begraben. Josua, das war der Anführer der Israeliten, und unter ihm hat Gott seine Verheißung erfüllt, angefangen zu erfüllen, dass sie dieses Land erobern. Deswegen als Erinnerung für uns: Das Buch Josua ist die Zeit, wo das Land Kanaan erobert wurde. Und das ging nur durch Gottes Macht. Die Israeliten waren nicht so stark, dass sie das Land erobern konnten. Das ging nur durch Gottes Macht und nur, weil sie Gottes Wort, seinem Gesetz, seinem Bund gehorsam waren. Und so bekam jeder Stamm seinen festen Erbteil, sein festes Land. Und da gab es noch viel zu erobern. Die hatten nicht alles unter Kontrolle. Die mussten jetzt noch die verbleibenden Kanaaniter als Maßnahme von Gottes Gericht töten. Denn die Gefahr war, dass sie sonst die Götter der Kanaaniter übernehmen. Es blieb also noch viel Land zu erobern, damit Jahwe im ganzen Land angebetet wird. Jetzt schaut mal, was passiert in Kapitel 2, Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die Jahwe nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Die Kinder wurden groß und sie kannten den Herrn nicht. Die Kinder hatten keine Beziehung zu Gott. Die Kinder hatten keinen lebendigen Glauben an den wahren Gott. Und die Folge davon war, Vers 11, da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen Jahwes, und sie dienten den Baalen. Ja, Baal, das ist dieser Götzendienst. Baal ist eigentlich ein Gott, aber der ist nicht überall und deswegen wurde er an verschiedenen Orten angebetet. Das war der Götzendienst der Kanaaniter. Also nochmal zum Zusammenfassen, sie kannten den Herrn nicht und dann wandten sie sich den falschen Göttern zu. Und daraus kommt dann ein Kreislauf, der hier im Kapitel beschrieben wird. Und ihr wisst das, nach dem Götzendienst kommt als nächstes Gottes Züchtigung, Unterdrückung durch die fremden Völker. Die nahmen ihnen auf einmal die Ernte weg, töteten einige von ihnen und so wurden sie hart unterdrückt. Und die Folge davon drittens war, dass sie zum Herrn schrien, hilf uns! Und das vierte, Gott handelt und schenkt ihnen Richter. Daher der Name des Buches, Richter. Aber wir denken bei Richtern solche, die jetzt Recht sprechen, das haben die aber gar nicht unbedingt vorrangig getan. Diese Richter waren Retter. Richter sind Retter. Die Richter haben sie befreit von der Unterdrückung. Die sind mit ihnen in den Krieg gezogen. Und dann hatten sie fünftens Ruhe. Ruhe von der Unterdrückung. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie erneut Götzen angebetet. Vers 19, achtet mal auf Vers 19. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich mehr als ihre Väter. Das ist das Schlüsselwort, mehr. Es ging also nicht immer nur im Kreis, wie wir das denken könnten. Ja, wenn wir die Zeit als eine dunkle Zeit darstellen, dann haben wir hier sowieso einen Kreislauf. Das geht immer wieder rum. Aber es wird immer schlimmer und darum ist es eine Spirale, die nach unten geht. Die Richterzeit ist also die Spirale, wo es immer schlimmer wird. Also wir haben einmal die Zeit der Eroberung und dann gab es noch keinen König in Israel. Nach keinen König in Israel und dazwischen, also zwischen dieser Zeit der Eroberung und des Königtums, haben wir diese Richterzeit, eine dunkle Zeit, wo es immer schlimmer wurde. In dieser Zeit, in dieser untreuen Zeit, da spielt das Buch Ruth. Und wie ähnlich ist diese Zeit zu unserer heutigen Welt? Die Menschen haben mit dem wahren Gott gebrochen und folgen falschen Göttern. Die Menschen heute wie damals leben für das, was sichtbar ist. Götzendienst war sichtbar, ein sichtbarer Gott. Götzendienst war einfach. Du musstest einfach bestimmten Ritualen folgen. Götzendienst war normal. Das machten ja alle. Und Götzendienst hat Spaß gemacht. Es ging um das, was Spaß macht. Ja, da war sogar Unmoral, war eine Form von Anbetung. Sich betrinken und untreu sein, das gehörte mit zur Religion. In der Gesellschaft ging es grausam und untreu zu. Die Anführer hat das eigene Interessen angetrieben. Und so auch heute. Die Familie wird auch heute durch Lust und Unzucht zerstört. Ganz interessant, die Frau übernimmt die Rolle des passiven Mannes, sehen wir im Richterbuch. Umgekehrt, der Mann verliert die Achtung vor der Frau und behandelt sie wie einen Gegenstand, genau wie heute. Und die Rechtsprechung wirft Gottes Gebote über Bord. Jeder dient sich selbst und hört auf sich selbst. Das ist die untreue Zeit des Buches Ruth und auch unsere Zeit. Und deswegen ist das Buch für uns so aktuell. Und wir fragen uns, wo ist Gott in dieser Zeit? Wo ist Gott in der untreuen Welt? Und die Antwort ist, Gott ist nicht fern. Gott ist da und sichtbar in den Treuen. Jetzt schauen wir uns zweitens im Überblick an, wer sind die Treuen im Buch Ruth? Wer sind die Treuen? Ja, ich habe euch gezeigt, wie furchtbar die untreue Welt ist und man würde denken, die Treuen, die sind schon längst ausgestorben. Aber es gibt sie noch. Da gibt es noch Treue. Und Ruth, das Buch Ruth ist der Beweis. Und weil der treue Gott dahinter steht, deswegen gibt es auch heute noch Treue. Wer sind die Treuen im Buch Ruth? Was würdet ihr sagen, wie viele? Wie viele sind das? Von denen wir es wissen? Genau, drei. Wir haben einmal Naemi, wir haben Ruth und Boas. Schauen wir uns zuerst Naemi an. Und zwar die Frage, wie sind diese drei treu? Auf zweifache Weise. Sie sind treu zu Gott und treu zu dem Nächsten. In der Reihenfolge. Zuerst sind sie treu zu Gott. Denkt mal an Naemi. Sie erlebt die schlimmste Tragödie ihres Lebens. Ihr Mann ist tot, ihre Söhne sterben und sie ist allein mit den im Ausland ohne Altersvorsorge. Das waren damals die Kinder. Sie hat keine Zukunft und keinen Schutz. Versucht euch mal da hineinzuversetzen in Naemi. Und sie weiß, sie kann ihr Leid nicht auf das Schicksal schieben. Sie kann nicht sagen, ich habe einfach Pech gehabt. Sie weiß, dass da ein Gott ist, der alles übersieht und alles in der Kontrolle hat. Sie weiß, Gott hat das mindestens zugelassen. Ja, Gott hat das sogar getan, geführt, dass es so ist. Und Naemi ist sehr bitter. Sie ist eine bittere Frau. Aber sie hat ihren Glauben an Gott nicht aufgegeben. Naemi sieht schwarz, alles ist doof. Aber sie sagt Gott nicht ab. Und sie kehrt dahin zurück, wo Gott Gottes Volk ist und wo Gott wirkt. Und sie kehrt zurück mit Ruth, ihrer Schwiegertochter, Ruth, der Moabiterin. So häufig in diesem Buch wird gesagt, Ruth, die Moabiterin. Warum? Weil die Moabiter waren die Feinde Israels. Die Moabiterin, sie kommt aus einem Volk von Götzendienst. Und im 5. Mose, Kapitel 23, wird sogar verboten, eine Moabiterin aufzunehmen in das Volk Israel. Sie war ausgegrenzt per Gesetz. Und diese völlig verlorene junge Frau, die hört von dem wahren Gott. Und das ist für uns ein Geheimnis. Ja, sie hat durch die Familie von Naemi von Jahwe gehört. Und sie lernt Jahwe kennen und am Punkt der Entscheidung, wo es drauf ankommt, da trifft sie diese menschlich irrsinnige Entscheidung. Ihre Annahme ist in Moab, ihr Schutz ist in Moab, ihr Familienglück ist in Moab, ihre Versorgung ist in Moab, ihre vertraute Kultur ist in Moab. Und sie, Ruth, hängt sich an Jahwe. Naemi konnte ihr nichts bieten. Naemi gibt ihr nicht mal Anerkennung dafür. Die kommen nach Bethlehem zurück und Naemi sagt, ich bin leer zurückgekommen. Wer ist da neben ihr? Ruth. Die ist für sie Luft. Ruth bekommt nichts von Naemi, aber alles von, sie vertraut alles auf Gott. Sie hängt sich an Gott und ihr eigenes Leben ist vorbei und für sie zählt nur noch Treue zu Yahweh, nur noch Treue zu Gott. Und so nimmt sie Gott auch beim Wort und geht nach dem Gesetz Mose Ehren auflesen wie eine arme Frau. Und da lernt sie Boas kennen. Und Boas ist auch treu zu Gott. Boas lebt mit Gott. Ihr habt es gehört, der kann gar nicht anders, als von Yahweh zu reden. Der sagt, Yahweh mit euch. Und das meint er ernst. Der spricht immer wieder von Yahweh, von Gott. Und er weiß auch, als er Ruth trifft, nur Gott kann dir helfen. Der sagt nicht, oh, wie gut, dass du bei mir bist, weil ich bin reich, ich kann dich schützen. Nein, er sagt, Ruth, du bist gekommen, um bei Gott Zuflucht zu suchen, weil nur Gott kann dir helfen. Ich bin nicht Gott. Ja, ich schütze dich, aber Gott allein kann dir helfen. Und Boas ist treu zu Gott. Er weiß, dass nur Gott helfen kann. Und dann sehen wir an Boas, wie die Treue zu Gott tatkräftig wird in der Treue zum Nächsten. Und das ist so schön zu sehen, die Treue zum Nächsten. Was für eine herrliche Treue beweist Ruth. Ja, sie macht ihr Wort wahr und weicht nicht von Naemis Seite. Sie bleibt treu zu Naemi, ihrer Schwiegermutter. Sie bleibt ihr treu, auch wenn es tägliches Arbeiten bedeutet auf dem Feld. Sie schuftet jeden neuen Tag und sie macht es, um Naemi zu versorgen. Auch Naemi zeigt sich treu zu Ruth, denn sie hält zu Ruth, obwohl Ruth doch die Ausländerin ist. Und Naemi sorgt sich um Ruth und leitet sie an, um einen Ehemann zu bekommen. Und dieser Ehemann wird der treue Boas. Auch er ist nicht nur treu zu Gott, sondern treu zum Nächsten, treu zu Ruth. Und schon bei der ersten Begegnung ist Boas einfach beeindruckt von dieser Freundlichkeit, von dieser Treue, die Ruth zu ihrer Schwiegermutter zeigt. Er hat es schon gehört und weiß darum und verspricht Ruth seinen Schutz. Er sagt, ich schütze dich, denn ihr wisst ja, dunkle Zeit, Richter, ja, da braucht man Schutz. Und so schützt er Ruth und macht sein Wort wahr. Und nicht so, wie wir das heutzutage kennen, so was ich heute gesagt habe, interessiert mich morgen nicht mehr. Er hält das durch bis zum Ende der Ernte. Und angespornt durch Ruths Aufforderung bei der Tenne, verspricht er, ich will Löser sein. Und wenn ihr das jetzt noch nicht ganz versteht, mit dem, was hat es auf sich mit Löser sein, deswegen brauchen wir mehr als eine Predigt, deswegen werden wir uns damit befassen. Aber um es grob zu sagen, es bedeutet, Helfer in der Not zu sein. Und Boas sagt, ich will euer Helfer in der Not sein. Und dann ist er wirklich so, wie Naemi sagt, er ruht nicht, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Er ist ein treuer Mann, der sein Wort hält. Und so sehen wir, es gibt sie noch, die Treuen. Und wie? Kann man sich treuere Menschen vorstellen als diese drei? Und ich sage euch, es war eine untreue Welt. Wir können es nicht auf die Welt schieben. Ja, es gibt halt nicht. Wir können nicht mehr so einen hohen Maßstab machen, weil die Welt wird immer schlimmer. Deswegen, klar, werden auch die Christen immer untreuer. Das Buch zeigt uns, wir können nur auf uns selbst zeigen. Denn es liegt nicht an der untreuen Welt. Die entschuldigt uns nicht. Und auf der anderen Seite ermutigt uns das. Es gibt die Treuen und wir können auch so sein, wenn wir Gott kennen. Und deswegen drittens, Gott, wir schauen auf Gottes Treue. Das ist nämlich die Hauptperson von diesem Buch. Die Hauptperson ist Gott, der treue Gott. Und Gott sorgt treu für die Treuen. Und jetzt kommen wir zur Hauptperson. Und hier haben wir die Quelle für alle menschliche Treue. Die meiste Zeit handelt Gott im Verborgenen. Und das ist seine Vorsehung. Vorsehung ist dieser Begriff dafür, dass Gott alles unter Kontrolle hat und souverän handelt. Er muss niemanden fragen, er tut es so, wie er beschlossen hat, und er handelt aber durch alltägliches Geschehen. Und dadurch führt er alle seine Beschlüsse zum Ziel. Wir schauen uns also an, wie Gott erstens im Verborgenen handelt. Und das zähle ich euch einfach mal auf. Jahwe hat Naemi bereit gemacht, trotz Demütigung wieder nach Israel zurückzukehren. Jahwe hat der Ruth das Herz aufgetan, das sie glaubte. Jahwe hat Boas die Wahrheit von Ruths Treue erfahren lassen. Jahwe hat Ruth beschützt. Jahwe hat Boas ehelos bleiben lassen, bis er Ruth traf. Jahwe hat Boas freundlich reagieren lassen, als er dieser radikalen Bitte gegenüberstand. Jahwe hat Ruth vor übler Nachrede bewahrt. Jahwe hat den Löser da am Tor vorbeilaufen lassen, als er gebraucht wurde. Jahwe hat gewirkt, dass der Löser vor der Ehe mit Ruth zurückzog. Und Jahwe stimmte das Volk günstig, dass sie ihnen wirklich Gottes Segen gewünscht hatten und das befürwortet haben, diese Ehe zu der Ausländerin Ruth. Also seht ihr, Jahwe sorgt im Verborgenen. In diesem Buch handelt Gott vorrangig im Verborgenen. Genauso auch heute. Und wenn wir nur auf die spektakulären Wunder warten, die sichtbaren Wunder, dann sind wir die meiste Zeit blind für Gottes Handeln. Weil Jahwe wirkt im Verborgenen genauso souverän, wie wenn er etwas überraschend Spektakuläres tut. Zweimal in dem Buch handelt Gott ausdrücklich. Und beide Male ist es etwas Gutes, etwas Freundliches in dieser dunklen Zeit. Das erste in Kapitel 1, Vers 6. Jahwe gab seinem Volk zu essen. Interessant, dass wir das so ausdrücklich lesen. In dieser Zeit, wo die Israeliten Götzendienst taten, Gott gab ihnen zu essen. Und so zeigt er seine Güte dem abtrünnigen Volk. Und gerade diese Ernte ist ja der Anstoß dafür, dass Ruth, also dass Naemi zurückgeht und Ruth und Boas sich kennenlernen. Also, dass Gott zu essen gab, ist der Anstoß für den Weg aus der Misere. Am Anfang sehen wir, Gott handelt sichtbar, er gibt zu essen. Und am Ende des Buches, in Kapitel 4, Vers 13, wird noch ein einziges Mal gesagt, dass Gott ausdrücklich handelte, denn er gab die Schwangerschaft. Gott schenkte Ruth Schwangerschaft und damit schenkte er Naemi den ersehnten Erben. Darum geht es nämlich in diesem Buch. Da geht es um das Erbe von Elimelech, sichtbar in seinem Land, das droht verloren zu gehen. Und jetzt am Ende schenkt Gott einen Erben, einen Sohn. Und so hat die Familie Zukunft. So geht das geerbte Land nicht verloren. Und so zeigt dieses Buch von Anfang bis Ende, Gott kann alles wenden. Er wendet alles von Tod und Hoffnungslosigkeit hin zu der Geburt eines Sohnes und Hoffnung. Aber mehr als das. Gott hat nicht nur eine Familie im Blick. Sonst könnten wir sagen, ja schön, ich lerne, Gott ist treu zu den Treuen. Ich lerne, Gott war wirklich freundlich zu dieser Familie, Naemi. Es war am Anfang alles schlecht und dann am Ende hat sich alles zum Guten gewendet. Schön, ich freue mich für Naemi und ihre Familie. Aber Gott hat viel mehr im Blick. Und das zeigt uns das Ende des Buches. Gott hat einen Plan zur Rettung aller Menschen. Alle Menschen sollen gerettet werden von der Tragödie der Sünde. Das ist der Ungehorsam gegen Gottes Gebot. Das ist, wenn wir Gottes Maßstab nicht gehorchen. Und dafür verdienen wir viel schlimmere Dinge als Hungersnot. Wir verdienen die ewige Verdammnis, die ewige Hölle, das ewige Feuer. Jeder von uns, wenn wir auch nur einmal ungehorsam waren. Im Wort oder im Gedanken oder in der Tat. Aber Gott hat die Rettung schon beschlossen gehabt, bevor er die Welt schuf. Und dann führt er diesen Plan der Rettung aus. Und diese Rettung kommt aus dem Volk von Abraham. Das ist das Volk Israel. Diese Rettung kommt aus der Familie von David, dem König Israels. Und deswegen endet das Buch auch mit diesem Namen. Schaut nochmal, versichert euch nochmal in Kapitel 4, Vers 22, das letzte Wort in diesem Buch. David. Warum? Weil aus David kommt der Messias. Das ist Gottes König, der zum ersten Mal kam, vor 2000 Jahren, um als der rechtmäßige König für seine ungehorsamen Untertanen zu sterben. Das ist Jesus Christus. Christus bedeutet der gesalbte König. Er ist Gottes Sohn, Gott selbst. Die zweite Person der Gottheit als Mensch gekommen, für Sünder zu sterben, aus allen Völkern. Und deswegen zeigt uns dieses Buch, Gott kann alles wenden, aber er macht es nicht nur für eine Familie. Er macht es für alle Menschen. Und deswegen endet das Buch mit David. Und das ist so beeindruckend. Naomi, Ruth und Boas, die sind einfache Menschen wie du und ich. Und Gott schreibt Heilsgeschichte durch sie. Nun, was lernen wir aus dem Buch Ruth? Gott sorgt für die Treuen in untreuer Welt. Die untreue Welt, die ist da, die ist um uns. Und die bleibt auch da. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist einfach, treu bleiben. Bleib treu. Das bedeutet, gehorche dem Wort Gottes, was er geoffenbart hat. Einfach das. Bleib treu, gehorche seinem Wort im Alltag. Und Gottes Aufgabe? Er sorgt für uns und er belohnt die Treue. Also versuchen wir nicht, die Welt zu ändern. Die bleibt so. Versuchen wir nicht, Gottes Aufgabe zu übernehmen und für uns zu sorgen und uns selbst zu belohnen. Konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe, treu sein, ihm vertrauen und ihm gehorchen. Und wenn er will, hat unser Leben bleibende Auswirkungen, die wir uns nicht einmal vorstellen können. So wie es hinter mir steht. Und ich lese ab Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter, der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Lass uns einen Moment Ruhe nehmen, um das sacken zu lassen und dann werde ich mit uns beten. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, Danke, dass wir zu dir schauen dürfen. Du hast uns dein Wort gegeben, auch uns. Wir dürfen sehen, wie du bist. Und danke für den Glauben, den du schenkst. Das haben nicht wir bewirkt, dass wir dir vertrauen. Egal, ob wir das schon von Kind auf mitbekommen haben oder ob wir gottlos gelebt haben wie die Ruth und erst später von dir gehört haben, wir können uns nicht rühmen, dass wir dir vertrauen, das machst du. Danke für das neue Leben in dir. Herr Jesus Christus, du bist der König, der gekommen ist. Und wir danken dir für deine Rettung, die alle Menschen umfasst, alle, die sich zu dir wenden. Jeder ist gerufen. Und so wollen wir dir vor allem die Ehre geben, Herr Jesus Christus. Danke, dass dieses Buch auch auf dich hinführt. Und so kommen wir auch zu deinem Tisch und bitte hilf uns jetzt, dass wir auch diese Mahlfeier einfach aus Dankbarkeit und Liebe, aber auch in Ehrfurcht feiern. Danke, dass du uns hörst. Amen.